Betrifft Geschichte.
Diese Woche die Kuba-Krise von 1962, die Welt vor dem atomaren Abgrund. Heute das sowjetische Einlenken und die Lehren aus der Krise, erzählt von dem Zeithistoriker Rolf Steininger.
Die Antwort kam am Sonntagmorgen. Khrushchev ließ über Radio Moskau mitteilen, dass die sowjetische Regierung Anweisungen erteilt habe, die Raketen auf Kuba zu demontieren, einzupacken und in die Sowjetunion zurückzubringen. Wir wissen heute, wie es dazu gekommen ist. Der KGB in Washington hatte von einer für 12 Uhr in Washington angesetzten Pressekonferenz Kennedys berichtet. Für den Kreml-Chef konnte das nur die Ankündigung der Invasion bedeuten. Er hielt Kennedy für zu schwach, um den Militärs zu widerstehen, und befürchtete einen Regimewechsel in Washington mit anschließendem Angriff auf Kuba mit all den Konsequenzen, die ich gleich noch schildern werde. Das musste in jedem Fall verhindert werden. Die Entscheidung Moskaus musste noch rechtzeitig Washington erreichen und dafür gab es nur Radio Moskau. Es gab keine andere Verbindung zwischen Washington und Moskau damals. Castro nannte das Verrat und Khrushchev ein Bastard. Der aber ließ Castro mitteilen, dass dessen Forderung nach einem Atomschlag gegen die USA außerordentlich alarmierend gewesen sei, denn, so schrieb er wörtlich an Castro, Sie verstehen natürlich, wohin uns das geführt hätte. Es wäre nicht ein einfacher Angriff gewesen, sondern der Beginn eines atomaren Weltkrieges. Kennedy sah in der Öffentlichkeit wieder strahlende Siege aus, der mit Härte die Krise gemeistert hatte. Die Schlussfolgerung daraus, man muss nur hart gegen Kommunisten sein, dann wird man auch siegen, führte dann direkt in den Vietnamkrieg. Das ist eine der Konsequenzen aus Kuba. Dabei war damals das genaue Gegenteil richtig. Nicht umsonst wurde der türkische Raketendeal jahrzehntelang von den wenigen Informierten ganz bewusst geheim gehalten. Die Raketen in der Türkei unterstanden der NATO, über die Kennedy alleine gar nicht hätte entscheiden dürfen. Was hat die Krise so gefährlich gemacht? Das ist der entscheidende Punkt. Nämlich, was die Sowjets wussten und die Amerikaner nicht wussten und überhaupt erst 1992 bzw. 2008 bekannt geworden ist. Außer ihren abschussbereiten Raketen hatten die Sowjets nämlich 80 taktischen Atombomben in der Stärke von jeweils einer Hiroshima-Bombe auf Kuba stationiert, die im Fall einer Invasion wohl eingesetzt worden wäre, auch gegen den Befehl von Khrushchev. Das war damals die vorrangige Befürchtung Khrushchev und das hätte dann wohl den Atomkrieg bedeutet mit der Vernichtung der Sowjetunion. Die Sowjetunion hatte keine Erstschlagkapazität, schon mal gar nicht, aber auch keine Zweitschlagkapazität. Eine Konsequenz aus der Konfrontation vom Oktober war im Sommer 1963 die Einrichtung des sogenannten heißen Drahtes, einer direkten Fernschreibverbindung zwischen Washington und Moskau und dann auch ein Abkommen über ein Verbot von Kernwaffenversuchen in der Atmosphäre, im Weltraum und unter Wasser. Insofern waren diese 13 Tage im Oktober 1962 auch für die Supermächte ein heilsamer Schock. Die Kuba-Krise war der letzte globale Konflikt zwischen den USA und der Sowjetunion. Heiße Kriege wurden von nun an auf Ersatzschauplätze verlegt. Das nannte man dann Stellvertreterkriege. Der Kreml oder die Kremlführung zog noch eine weitere Lehre aus der Krise nach dem Sturz Khrushchevs. Wegen militärischer Unterlegenheit würde man nicht noch einmal nachgeben müssen. Moskau legte ein gigantisches Rüstungsprogramm auf, das zwar Mitte der 70er Jahre zum Gleichgewicht des Schreckens führte, die Sowjetunion aber letztlich in allen Bereichen überforderte. Ihr Ende war damit vorprogrammiert und das bedeutet dann auch das Ende des Kalten Krieges.
Sie hörten Der Beginn der Kuba-Krise 1962. Es berichtete der emeritierte ordentliche Universitätsprofessor für Zeitgeschichte der Universität Innsbruck Rolf Steininger. Gestaltung Gerlinde Tammerl und Robert Weichinger. Das Buch Die Kuba-Krise 1962 – 13 Tage am atomaren Abgrund von Rolf Steininger ist im Verlag Oltzog erschienen.